Okay. Wir haben uns das letzte Mal, falls du dich erinnern kannst, eine Predigt darüber gehört, wie Jesus auf dem Wasser ging und Petrus ihm, genau, Amen, entgegenlief. Und wir sahen, dass Jesus den Sturm stillte. Wir sahen, dass Petrus in dem Sturm zu Jesus kommen musste. Und wir sahen, dass Jesus auch mitten im Geschehen ist. Also das heißt, wenn die Stürme des Lebens um uns herum sind, ist Jesus mittendrin mit uns. Das haben wir das letzte Mal einfach so gehört, durchgegangen. Und wir haben auch gesehen, selbst wenn wir fallen, ist die Hand des Herrn da, die uns rettet. Selbst wenn wir straucheln, selbst wenn wir zu Fall kommen, ist Jesus da und will uns retten. Es ist wichtig, einfach zu wissen, dass Jesus mitten im Chaos dabei ist. Aber heute wollen wir einen Schritt weitergehen. Wir sind immer noch im Boot. Jesus ist immer noch da. Aber es ist immer noch stürmisch. Aber es ist eine andere Begebenheit. Und da können wir gerne mal unsere Bibeln aufschlagen, wo auch immer du deine Bibel hast, im Tablet oder im Buchformat oder im Handy. Matthäus 8. Und als er in das Boot gestiegen war, Matthäus 8, 23. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm oder ein großes Beben auf diesem See. So dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Hört euch das mal an. Dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Das war ein Sturm. Puh. Ja, aber er schlief. Wie wer? Jesus. Schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Muss man dazu sagen, nicht nur die Jünger waren mit dem Boot, da waren auch noch andere, die mit ihren Booten da waren. Ja, deswegen hören wir jetzt, dass die Menschen aber sich wunderten, waren mehrere Boote einfach da. Das letzte Mal sprachen wir davon, dass nicht gleich alles gut ist, wenn wir zu Jesus kommen. Dass wenn wir zu Jesus kommen, immer noch Stürme da sind oder Dinge da sind, die uns ins Wanken bringen oder einfach, womit wir nicht klarkommen oder was einfach ein bisschen länger andauert. Und dass Jesus aber uns durch diesen Sturm, durch diese Zeit des Sturmes einfach hindurchhelfen will. Dass er einfach da ist. Dass er da ist, unsere Hand hält, einfach Liebe gibt, Erbarmen gibt und so weiter. Heute möchten wir uns anschauen, ein erneuertes Denken bekommen oder anstreben, wie wir in Stürmen mit dem Sturm umgehen. Das ist heute mein Ziel. Weil wir brauchen, um gewisse Stürme zu durchleben oder durchzugehen, brauchen wir eine Gesinnung, die anders ist als unsere alte Gesinnung, nämlich eine neue Gesinnung. Und darum wird es heute gehen und wird uns ein bisschen herausfordern. Die Verheißung ist eigentlich so ziemlich dieselbe wie das letzte Mal in der Predigt, weil Jesus sagte, auch hier, Markus 4, Vers 35, und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Vielleicht wunderst du dich, wir haben eben aus Matthäus gelesen, jetzt lese ich aus Markus, ich nutze die Parallelstellen, wo diese Story in den Evangelien steht. Das ist aber ein und dieselbe Geschichte, aber wir sehen in den verschiedenen Evangelien verschiedene Hinweise. Das ist interessant, wenn du manchmal eine Geschichte liest aus dem Matthäus, guck, ob es dies noch gibt im Johannes oder im Lukas oder im Markus oder wo auch immer, weil du findest oftmals Stellen, die stehen nicht im Matthäus drin, aber die ergänzen das ganze Bild und die malen das Bild einfach noch gewaltiger. Einfach mal als Tipp zu deiner Zeit, wenn du das einfach liest, lies es nicht einfach nur durch, sondern guck die Parallelstellen an. Was sagt das Wort? Das Wort sagt manchmal Dinge über das Wort aus. Okay, das war jetzt genug Lehre. Diesmal befinden wir uns aber auf dem Weg mit Jesus. Jesus ist im Boot. Er ist nicht außerhalb, er ist mit im Boot. Was soll da schiefgehen? Jesus an Bord. Vielleicht so ein Aufkleber hinten am Schiff. Jesus an Bord. Alles gut. Was soll da passieren? Alles super, alles genial. Ne? So, Wir befinden uns also mit Jesus an Bord. Wir haben alle wunderbaren Verheißungen und Zusagen Gottes in unserem Leben. Wir werden ankommen an Genezareth Ufer. Wir haben gehört die Verheißung, preist dem Herrn, super gewaltig. Ja, aber doch kennen wir das, Vers 37, und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Wer kennt das? Unser Leben läuft gerade nicht so, wie wir eigentlich die Verheißungen und Prophetien bekommen haben. Die laufen eigentlich in die entgegengesetzte Richtung von unseren Verheißungen. Schon mal mitbekommen? Mitbekommen? So, da ist jemand und der bekommt eine Prophetie. Damals mal, du wirst großer Geschäftsmann sein. Der freut sich, sagt Halleluja. Montagmorgen im Briefkasten eine Rechnung von 500 Euro. Wieso macht Gott sowas? Weißt du, wir freuen uns dann manchmal über eine Prophetie, über eine Verheißung oder lesen was in unserer Zeit mit Gott und sagen, Halleluja, jetzt geht's los. Und dann fährst du aber geradewegs in den Sturm hinein. Und natürlich sind die Fragen, ist das Boot falsch? Hat der Herr sich vertan? Oder, Gott bewahre, kann es an mir liegen? Manche Leute denken natürlich, nee, an mir natürlich nicht. Ne? Aber man fragt sich das, oder kennst du das? Ne, da kommt Krankheit auf deinem Weg und dann, habe ich gesündigt? Was habe ich falsch gemacht? Und dann gehst du alles durch, kennst du das? Du wunderst dich über den Sturm. Das darf ja eigentlich nicht sein, weil Jesus ist mit an Bord. Da kann doch nicht einfach so ein Sturm kommen, das gibt's doch gar nicht. Da haben die mir was anderes erklärt in der Sonntagsschule. Es ist interessant, aber weißt du, hier scheint alles drunter und drüber zu gehen. Was ist der Plan Gottes? In diesem Ganzen, hat Gott einen Plan oder ist einfach nur mal halt ein Sturm? Warum auch immer? Weißt du, ich meine, es geht nicht darum, dass es nicht so gut läuft hier. Ich rede davon, dass es wirklich schlecht läuft. Das lief richtig schlecht für die Jünger. Ich meine, da waren Wellen, die klatschten über dem Boot. Das heißt, egal wo du hingeguckt hast, du hast Wasser gesehen. Du hast hochgeguckt und die Wellen waren über dir und kamen in das Boot. Kannst du dir das vorstellen? Egal, wo du hingeguckt hast, du hast kein Land gesehen, gar nichts Helles, überall nur Wasser um dich herum und das Boot auch voll Wasser. So, das war eine dramatische Angelegenheit. Das war nicht irgendwie, was weiß ich, da war ein schlechter Seegang und das Schiff schaukelt, man wird schlecht werden. Die waren nicht wie ich. Ich habe es nicht mit Schiff erfahren, deswegen sage ich das so. So, das ist eine Tatsache. Die wären echt umgekommen. Das war echt eine Todessituation. Das war keine Kleinigkeit. So, auch wenn es nicht so aussieht, dass die Jünger ans andere Ufer kommen, ist die Verheißung trotzdem dieselbe. Die Tatsache, dass sich das Boot schon mit Wasser füllt, bezeugt, dass sie kurz davor waren zu sterben. Die haben das wirklich geglaubt. Die haben versucht, wie wild das Wasser aus dem Boot zu schiffen. Aber überall kam das Wasser, da kam mehr rein wie raus. Nicht gut. Also wenn wir uns das so angucken, weißt, manchmal habe ich so die Geschichte gelesen oder manchmal denke ich so, andere lesen die und denken dann so, ja, machen sie aber Terror, oh wei. Das war echt eine Situation, ich weiß nicht, hattest du schon mal so eine Nahtoderfahrung, wo du gedacht hast, jetzt ist aus, jetzt ist vorbei? Du hast den Tod vor Augen, du denkst an nichts anderes mehr. Ich kann mich erinnern, eine Sache davon, ich habe gerade frisch einen Moped-Führerschein gemacht und natürlich als Junge mit dem Moped, du hast ja einen Moped-Führerschein nicht gemacht, um auf der Straße verkehrsgerecht zu fahren, sondern damals, ich war ja kein Christ. So, und auf jeden Fall sind wir dann im Gelände gefahren und da war ein Gelände, da wurde frisch gebaut und unten drunter, über dem Gelände, waren noch nicht so die Leitplanken da und da war eine Schnellstraße. Und das war auch noch alles so ein bisschen im Bau. Ich weiß nicht, warum die das nicht sicher abgesperrt haben. Ich glaube, heute würde vielleicht anders sein, aber weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mit dem Moped zu viel Gas gegeben und ich bin diesen Hügel runter. Auf die Schnellstraße drauf. Keine Leitplanke, war da gar nichts. Und obwohl ich gebremst habe und alles mögliche in diesem Schockzustand, Moped ist einfach runtergerollt und ich habe gedacht, das war's. Ich habe nicht mehr an eine Rettung geglaubt. Ich habe nicht gedacht, jetzt werde ich das überleben. Und ich sah schon die Autos da kommen und ich habe gedacht, jetzt bin ich tot. Das war's. Ich habe das nicht mehr so ganz in Erinnerung, was denn so passiert ist, aber auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe überlebt. Also das weiß ich, ne? Aber weißt du, das sind so, wenn ich so daran denke zurück, ich habe doch diesen Schock, dieses alles, das habe ich doch vor Augen. Du denkst wirklich, das war's. Das war jetzt dein Leben. Das ist vorbei. Das zieht alles so ganz schnell an dir vorbei. Das sind ja alles nur, das dauert ja keine Stunden. Aber es kommt dir so vor. Alles zieht so an dir vorbei. Und das ist richtig krass. Und hier siehst du die Jünger, die haben gedacht, das ist es gewesen. Das war nicht eine Kleinigkeit. Das war echt eine krasse Situation. Weißt du, wir denken manchmal, ja gut, die Jünger waren im Boot und da war Wasser, da war Jesus dabei. Unsere Situation, die ist viel schlimmer. Ich will dir nur bewusst machen, diese Situation war nicht besser als vielleicht deine. Die haben echt gedacht, dass die umkommen. Haben echt gedacht, das war's. Das ist jetzt alles vorbei. Auch, weißt du, das sind aber so Tatsachen, die wir sehen können. Die Tatsache, die haben gedacht, die müssten sterben. Aber da war noch eine Tatsache und das ist diese geistliche Tatsache. Der Plan Gottes hat sich zwischendurch nie geändert. Er hat sich nicht geändert, als sie losgefahren sind kurz danach. Das ist geblieben. Wir setzen an ans Jenseitige. Ja, wow. Ja, ans jenseitige Ufer, das ist gut. Und dann, auch als sie mitten auf dem See waren, da hat sich die Tatsache immer noch nicht geändert. Und weißt du, egal was in deinem Leben ist, es steht fest, dass Jesus nicht auf diesem Boot sterben wird. Und egal was in deinem Leben drunter und drüber läuft, wenn Gott seinen Plan nicht geändert hat über deinem Leben, wird er zustande kommen. Egal wie das gerade aussieht, auch wenn der Trend entgegen dem ist, was du verheißen bekommen hast, das spielt keine Rolle, solange sich der Plan Gottes nicht ändert. Wenn der Plan Gottes steht, egal was kommt, der Plan Gottes ändert sich nicht. Das ist genauso eine Tatsache, wie die Tatsache, dass die Jünger gedacht haben und alles danach aussah und das sehr real war, dass sie sterben müssten. Die geistliche Tatsache ist immer genauso da, wie die Tatsachen, die wir sehen. Aber die geistliche Tatsache ist eine Tatsache, die sich niemals verändern wird. Im Gegensatz zu den Umständen. Das ist etwas völlig, völlig anderes. Und so ist es auch mit uns. Weißt du, wenn Gott Pläne hat mit unserem Leben, natürlich ist die Voraussetzung, wir gehen in seinen Wegen. Wir können nicht machen, was wir wollen und sagen, ah ja, die Verheißungen werden schon kommen und werden sich schon erfüllen. Natürlich müssen wir in seinen Wegen bleiben. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Aber weißt du, wenn, egal was in deinem Leben passiert, das kann noch nicht das Ende sein. Da sind noch Dinge, die will Jesus durch dich tun. Das ist noch nicht das Ende. So, auch wenn du jetzt vielleicht so denkst vor einer Situation, also wie kann das denn werden, dass das mal kommt, was Gott gesagt hat, dass Gott verheißen hat, dass da was passiert. Ich verrate dir, wie das passieren wird. Sturm. Wenn du denkst, du kannst mit deinem Bötchen eine gemütliche Bootstour machen, und ins Land der Verheißung segeln. Da hast du dich sehr getäuscht. Wenn du denkst auf deiner Bootstour, warum sind die um mich herum alle so komisch? Die machen mir Angst. Vielleicht hast du ein paar zu viele Verheißungen abbekommen. Könnte sein. Das verstehst du erst, wenn du viele Verheißungen hast. Sammle noch. Dein Leben ist nicht dazu bestimmt, im Sturm unterzugehen. Das ist nicht die Bestimmung. Das ist niemals die Bestimmung von Gott. Ja, du hast eine Verheißung von Gott bekommen. Lukas 8, 22. Und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg. Er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Die Bibel selbst sagt, sie waren in Gefahr. Die Bibel sagt nicht, ja, sie haben gedacht, sie wären in Gefahr, aber Jesus war ja mit drin und es hätte nichts passieren können. Die Bibel selbst sagt, sie waren in Gefahr. So, das ist eine Tatsache, die waren in Gefahr. Ich betone das absichtlich. Falls du denkst, warum betont er das immer wieder, hat er schon gesagt, mach ich extra. Verstehen wir? Die Jünger waren in Gefahr. Okay, es nicken auf jeden Fall wie ein paar mehr, wie als ich das vor 10 Minuten gesagt habe. Also ich bin begeistert. Also, die Jünger waren wirklich in Gefahr. So, da, oh, ja, das war ja kein Scherz, ne? Das war nicht lustig. Komm, ne? Sie waren voll von Furcht. Woher wissen wir, dass sie von Furcht waren? Weil Jesus zu ihnen gesagt hat, warum seid ihr furchtsam, Kleingläubiger? Also Jesus erkannte, in ihrem Herzen war Furcht, war Angst. Sie dachten, die müssten wirklich sterben. Das war's. So, und das Interessante ist, das waren ja erfahrene Fischer. Das waren ja nicht irgendwie das erste Mal auf dem See und dann ein Sturm. Das war gemein. Die haben von klein auf gelernt, damit umzugehen. Ihre Väter haben die rangezogen. Wir haben gesehen, Jesus hat sie abgeholt bei ihren Vätern teilweise. Hat gesagt, folgt mir nach. Und die haben den Job verlassen. Das heißt, sie sind von klein auf, sind die angelernt worden. Das waren erfahrene Fischer gewesen, die sich auskannten mit Bootstouren. Und die sich auskannten mit so manchem Sturm. Und ich bin überzeugt, die haben so manchen Sturm überlebt. So, wenn die jetzt die Hosen voll haben, von Wasser, war alles voll Wasser, ne? Dann kannst du dir sicher sein, das war ein heftiger Sturm. Na, man kann das auch übersetzen, es bebte. So, da war ein Beben. Also das war richtig, richtig heftig. Und die haben gedacht, das war's. Die hatten richtig Angst. Ich meine, ich wäre schon wahrscheinlich gestorben, bevor überhaupt was passiert wäre. Da wäre schon vorbei auf See und dann mit dem Boot und dann ein Sturm. Ich erzähle jetzt nicht von unseren Bootstouren. Hör jetzt auf, das... Nee. So, und jetzt ist es interessant. In diesem Augenblick der Angst und der Tatsachen, die vor ihren Augen waren, brach aus ihnen etwas heraus. Hast du schon mal gemerkt, dass wenn Leute in einer Situation sind, wo die nicht klarkommen, dass Dinge aus ihnen herausbrechen? Hast du dich mal über dich selber gewundert? Dass du denkst, Mann, wo kommt das denn her? Wenn alles ruhig läuft, denkst du auch von dir, wow, ich bin so relaxed im Herrn. Herrlich. Halleluja. Aber weißt du, wenn du in eine Situation reinkommst, die dich so ein bisschen überfordert, dann kommt raus, was wirklich drin ist. Kennt das irgendjemand noch außer ich?
Ja!
Danke. Ich finde das schrecklich. Weißt du wie? Ich finde das schrecklich. Ich weiß nicht warum, ne? Aber zurzeit Autofahren ist echt für mich stressig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas will der Herr mir durchs Autofahren zeigen. Und ich bin die letzte Zeit echt unentspannt beim Autofahren. Und ich finde das schrecklich. Und ich sage mir jedes Mal, Stefan, komm doch einmal runter. Wirklich, es ist wirklich, ich muss nur noch beten beim Autofahren. Aber irgendwo sind dann noch Dinge, wo ich sage, Gott, bitte kannst du das schneller bearbeiten. Das sind echt Bootstouren für mich. Das sind echt Bootsschiffe. Vor kurzem. Das darf ich gar nicht erzählen, sowas. Es ist echt, aber es ist echt, es war nie ein Problem gewesen. Aber in den letzten Jahren, die alle sind unentspannt beim Autofahren. Und deswegen bin ich's auch. So sehe ich das. Aber ich weiß, es ist nicht die geistliche Tatsache. Aber ich könnte mich echt aufregen. Ich mach's. Und ich muss immer einen Gang, ich habe automatisch gar keinen Gang unterschalten. Ich kann auf die Bremse gehen. Aber weißt du, das ist eine Lektion für mich die letzte Zeit, wo ich denke, wow, also zu segnen und was ich noch nicht merke, Mann, da sind Dinge, die gefallen mir selber nicht. Ich sag jetzt mal, vor kurzem, das ist mir echt peinlich, aber ich sag's einfach, weil ihr erzählt mir auch nichts Peinliches. Also, oder manche von euch zumindest machen das. Also deswegen, okay, ne, pass auf. Ich bin letztens mit meiner Tochter, die war auch noch dabei, zur Lokopädie gefahren. So, und dann war da ein Parkhaus gewesen und da fahre ich immer links rein, weil das machen alle. Aber jetzt habe ich mitgekriegt, das ist eine durchgezogene Linie und ich muss theoretisch da irgendwo wenden, da wieder zurückkommen und das macht aber keiner. Und deswegen habe ich nicht mitbekommen, dass man das nicht machen sollte. Ich habe einfach gedacht, das ist okay. Weißt du, ich habe mir da keinen Kopf gemacht, weil es alle gemacht haben, habe ich es auch gemacht. Ne? Ist nicht in Greiz. Ist in Zollenruder, da kenne ich mich nicht aus, ich bin ortsfremd da. So. Und auf jeden Fall habe ich dann ganz gewohnt meinen Blinker gesetzt und wollte abbiegen. Und dann war da ein Rentner-Ehepaar, das hat gehupt. Hallo? Es war alles frei. Ich wollte doch da nur abbiegen. Und die haben gehupt und Terror gemacht. Und da war ich echt sauer, ne? Und dann bin ich so rangefahren und habe die Tür geöffnet, wollte rausgehen, ne? Und die fragen, was das soll, ne? Und dann sind die weitergefahren, da stand ich da. Und habe ich so mich selbst gefragt, was hätte ich jetzt eigentlich gemacht? Vielleicht sollte ich wieder einsteigen und ins Parkhaus fahren. Aber weißt du, habe ich gedacht, Mann, ich bin unentspannt, ne? Aber da habe ich echt gedacht, boah, und weißt du, da kommen manchmal so Situationen, da siehst du, da sind Dinge, die müssen noch bearbeitet werden. Das ist noch nicht fertig. Ist deine Baustelle auch manchmal so blöd? Ich sag's dir. Ne, aber es, und da merkst du, da musst du wieder mehr segnen und zur Ruhe kommen und freundlich sein und was, was. Aber das ist cool, weil jetzt merke ich auch, ich versuche freundlicher zu sein und das heißt, du lächelst manche Autofahrer an und die lächeln auch zurück. Gewaltig! Revolution! Aber weißt du, jetzt merke ich einfach, vielleicht ist die Lektion, fahr nicht einfach so Auto, sondern sei ein Segen. Irgendwas scheint der Herr damit vorzuhaben, aber auf jeden Fall ist das gerade so eine Baustelle. Und weißt du, wie wird an dieser Baustelle gearbeitet? Durch katastrophale Autofahrer. Ich meine, kannst du verstehen, wie ich mich fühle? Hab bitte ein Herz. Das macht mir echt zu schaffen. Du denkst vielleicht, hä, was hat der für Probleme? Ich steige ins Auto, ich habe sowas nie. Das ist gerade mein Sturm. Danke. Aber verstehst du, bei dir ist es was anderes und du wirst davon erzählen und das war für dich, ich bringe das auf eine lustige Art und Weise rüber. Ich find's aber gar nicht lustig. Das kannst du mir glauben. Ich find's nicht lustig. Und ich habe echt aggressive Autofahrer kennengelernt. In der letzten Zeit. Vielleicht kriegst du die nicht ab, weil die alle bei mir sind. Ja. Ah, ich sag's euch, aber das ist nicht schön dann, weißt du, wenn du dann merkst, ey, da hast du nicht gerade gesegnet. Das ist dann im Nachhinein nicht toll, aber du merkst, du brauchst eine Veränderung. Oder ich merke da, ich brauche da eine Veränderung in meinem Herzen. Ja, Herr. Danke für diese Therapie. Okay. Aber kommen wir zurück zu den Jüngern. Lass uns doch nicht auf mich schauen. Guck mal, die. Markus 4, Vers 38. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Der hat sich sogar noch gemütlich gemacht. Auf einem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Oh, das ist schon ein bisschen schrofferer Ton, oder? Haben Jesus nicht geweckt und gesagt, Jesus, hey, Entschuldigung, dass wir dich wecken, aber die Situation gerät außer Kontrolle. Die weckten ihn auf und sagten, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen. Wir müssen sterben. Da waren sie in einer Situation, da brach es aus ihnen heraus. Hallo, das ist der Sohn Gottes, ein bisschen mehr Respekt. Die vergaßen gerade alles. Die vergaßen gerade alles und es brach aus ihnen heraus. Kümmert, guck mal, das ist eine Anklage, oder? Kümmert es dich nicht, wir sterben. Du schläfst hier. Du verschläfst unseren Tod. Kümmert das dich denn überhaupt nicht? So, die Jünger, die waren nicht erfreut. Und jetzt pass mal auf, bevor du so eine Aussage machst, bevor du Jesus wächst, muss was passieren. Vielleicht haben die da so rübergeguckt. Der schläft. Petrus, weck du ihn. Bin letztes Mal schon auf dem Wasser untergegangen, ne? Und die waren da am Machen und am Tun. Das hat sich aufgebaut, denke ich. Wer wird ihn denn wecken? Wie kann der denn schlafen jetzt? Wie kann der das denn nicht mitkriegen? Das Boot ist voll, das Kopfkissen ist nass. Wie kann der das nicht mitbekommen? Das war alles voll Wasser. Wieso? Wie geht? Verstehst du? Ich denke, da hat sich was aufgebaut in diesem ganzen Stress bei den Jüngern. Das war nicht irgendwie so, ja, wollen wir ihn wecken, ja, werfen wir das los. Die waren in Panik, die haben nicht lange überlegt, was werden wir sagen. Die haben gesagt, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen. Die waren erbost. Die waren panisch, die hatten Angst gehabt. Hast du das schon mal gehört? Wo bist du, Gott? Kennst du das? Kümmert es dich nicht, was ich gerade durchmache? Siehst du mich nicht gerade in dieser Situation? Siehst du nicht gerade, wie böse die zu mir sind? Siehst du nicht gerade, unter was für einer Krankheit ich leide? Kannst du dir nicht eingreifen? Warum tust du denn nichts? Siehst du denn nicht, wie schwer ich es habe? Kennst du solche Gebete? Das haben die Jünger auch gebetet. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Ich weiß nicht, aber es ist nicht so eins der ermutigsten Gebete, die du beten kannst. Aber das ist, was Menschen loslassen in Notsituationen. Sie sagen, wie kann das sein? Gott, bist du überhaupt noch da? Siehst du das überhaupt? Hast du dich von mir abgewandt? Warum? Warum tust du das? Die Jünger befanden sich in so einer Situation, die du vielleicht auch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch kennst. Es ist vielleicht nicht ein Boot, aber es ist ein Boot deines Lebens, wo die Stürme hereinbrechen, wo dein Leben voll wird mit allem möglichen Wasser und du denkst, ich krieg das gar nicht mehr raus, kümmert es den Herrn denn überhaupt nicht? Das sind Situationen, wo ich glaube, die jeder Christ mal durchmacht oder öfter durchmacht und dort reinkommt. Und dann fragt man sich, weißt du, ich halte doch dein Wort. Ich proklamiere doch jetzt. Ich mache doch dies, ich mache doch das, ich mache doch alles Mögliche. Warum greifst du denn nicht ein? Hab so gerade gefastet und alles gemacht. Warum machst du nichts? Er ist ja da. Er schläft. Auf dem Boot. Ich rede von dem Boot. Er schläft. Kommt dir das auch manchmal vielleicht so vor, dass du denkst, vielleicht schläft Jesus jetzt gerade? Der muss das doch mitbekommen. Warum sieht er das denn nicht? Warum greift er denn nicht? Kennst du sowas? Hast du schon mal sowas gedacht? Oder vielleicht sogar gebetet oder gesagt oder geklagt oder wie auch immer? Wo bist du? Warum? Wieso? Weshalb? Lass uns das mal weiter anschauen. Markus 4, Vers 38. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Er wachte auf. Wann kann jemand aufwachen? Wenn er schläft. Der hat nicht so getan. Der hat echt geschlafen. Das war nicht so. Ich stelle mich schlafend und mal gucken, wie lange ihr Glauben reicht, um mich zu wecken. Der hat echt geschlafen. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber das finde ich ja krass. Hätte er nur so getan, dann wüsste ich ja, weißt du, er ist sofort bereit, wenn es doch, ja, jetzt ist kurz vorm Untergehen, ich spring doch mal schnell auf. Er hat wirklich geschlafen. Völlig geschlafen. Bei dem Wellengang. Die Jünger haben sich bestimmt gedacht, da kann doch keiner schlafen. Schläf. Warum? Sohn Gottes. Der Herr gibt's den Gerechten im Schlaf. Geschlafen. Hast du schon mal Psalm gelesen? Und wenn auch Stürme toben oder was weiß ich, die ganzen Angriffe kommen, ich schlafe ruhig in dir, bin geborgen in dir. Halleluja. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist jetzt, er hat geschlafen. Und nicht, er hat geschlafen. Das kann auch eine Verheißung für dich sein, wenn du unruhige Nächte hast, dann nimm das. Jesus im Sturm, er hat geschlafen, Vertrauen in Gott, Halleluja. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist jetzt, er hat geschlafen. Das Thema ist, er hat geschlafen. Halleluja. Aber das Thema, was wir jetzt haben, er hat geschlafen. Gut. Wir haben das auch geklärt. Das ist wunderbar. Wir kommen echt gut voran. Er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweige stumm. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Halleluja. Oder? Preis dem Herrn. Wunderbar. Die Story kennen wir alle so. Und dann freuen wir uns dran, wie groß ist unser Gott, Halleluja, preist dem Herrn. Ja, aber weißt du, die Jünger weckten Jesus auf, Jesus stillte den Sturm und dann sagte er etwas. Er sagte nämlich, Lukas 8, Vers 25, wo ist euer Glaube? Oh. Dann legt er sich vielleicht wahrscheinlich wieder hin schlafen. War er müde. Das ist doch eine interessante Geschichte, oder nicht? Ich meine, das ist alles, was Jesus zu sagen hat? Zu der Nahtoderfahrung? Wo ist euer Glaube? Die haben den geweckt, die haben gesagt, ey, wir kommen um, mach irgendwas. Und dann macht er alles und sagt, wo ist euer Glaube? Die Geschichte ist nicht nach dem Sturmstillen vorbei. Die geht weiter mit diesem Satz. Das Ende dieser Story ist der Beginn der Reise. Viele hören bei dieser Story auf. Jesus stillte den Sturm. Fertig. Was würde uns die Geschichte dann lehren? Eigentlich, Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Wir sind hier allein. Mach irgendwas, tu irgendwas. Und dann hat er es getan. Preis dem Herrn. Das ist nicht das Ende dieser Geschichte. Innerhalb weniger Sekunden war das Problem weg. Einfach so weg. Als wäre es nie da gewesen. Innerhalb weniger Sekunden. Wie viele Sekunden? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See. Nee, da sprach er noch nicht. Moment, jetzt. Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich. Das war's. Das war alles. Schweig, verstumme. Vielleicht 2 Sekunden so. Das war's. Das war dein Problem. Ich meine, hallo? Ich hab gedacht, ich muss sterben. Was muss man denn jetzt machen? Exorzismus oder weiß ich? Schweig, still. Das war dein Problem. Hallo, du hast gedacht, du wirst dieses Problem nicht überleben. Du hast gesagt, das ist ja ein jahrelanges Problem. Was soll man da machen? Was soll da entstehen? Und was weiß ich? Und dies und das und das. 2 Worte von Jesus haben dein Problem zu einer Geschichte gemacht. Das ist immens. Das Wecken von Jesus hat länger gedauert, als dass Jesus den Sturm stillte. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Überleg dir das mal. Das ist doch, weiß ich, liest du auch mal so deine Bibel? Ich finde es immens, so die Bibel zu lesen. Mit dem Heiligen Geist meine ich. Weil da kommen Dinge bei rum und du denkst, ach du meine Güte. Was passierte da eigentlich? Was ist da eigentlich auf dem See? Was war die Lektion, die Jesus da eigentlich tun sollte? Worum geht es eigentlich bei dieser Geschichte? Geht es bei dieser Geschichte einfach nur darum, dass Jesus den Sturm stillen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es hierbei so viel mehr geht und eine Lektion für unser Leben sein kann, die unser ganzes Leben verändern kann. Diese Botschaft kann eine verändernde Botschaft für dein Leben werden. 2 Sekunden. Schweig. Verstumme. Heftig, ne? Innerhalb weniger Sekunden war das Problem einfach so weg. Aber hier war noch etwas weg. Jesus sagte, wo ist euer Glaube? Der war auch weg. Einfach so weg. Ups. In Markus 4, Vers 40 lesen wir, warum seid ihr furchtsam? Wenn mein Herz sich mit Furcht erfüllt, verdränge ich den Glauben. Wir wissen, dass wir Glauben auch mit Vertrauen übersetzen können aus dem Griechen heraus. Wenn du Furcht hast, kannst du nicht gleichzeitig vertrauen. Sagen wir mal, du hast eine Verabredung mit jemandem, jemand soll dir kommen und helfen und du weißt, das ist einfach ein unzuverlässiger Typ. Und du kannst von Glück reden, wenn er am selben Tag kommt. Jetzt machst du einen Termin mit ihm aus. Hast du Vertrauen, wenn du Zweifel in deinem Herzen hast? Oder Furcht, dass er nicht kommt? Das ist nicht dieses volle Vertrauen. Aber wenn du einen zuverlässigen Menschen hast und du hast mit ihm einen Termin ausgemacht und er kommt nicht, weißt du, was in deinem Herzen ist? Vertrauen. Du wirst sagen, oh, nicht, dass ihm was passiert ist. Weil ich vertraue darauf, er würde immer pünktlich kommen. Oh, ich werde für ihn beten, dass alles gut geht. Das Vertrauen wird nicht so leicht erschüttert, weil du diese Person kennst und weißt, der gute Ruf eilt voraus und so weiter. Aber wenn ein schlechter Ruf vorauseilt, das geht nicht beides. So, und weißt du, hier ist eine Situation, wo die Jünger waren und wo Jesus sagte, wo ist euer Vertrauen? Jesus hat Vertrauen gehabt. Ich meine, er hat geschlafen. Das war mal Vertrauen. Der Glaube, an das jenseitige Ufer anzukommen, der war völlig weg. Die Verheißung, die Jesus gesagt hatte, ihr werdet ans jenseitige Ufer ankommen, daran haben die nicht mehr gedacht. Das war weg gewesen. Mitten auf dem See war die Verheißung, wir werden da drüben ankommen, einfach so weg. Durch die Umstände des Lebens, durch den Sturm, der einfach gesagt hat, du wirst nicht ankommen, das wird nicht funktionieren, das wird nicht gehen. Ihr Glaube war nicht, wir werden ankommen, sondern ihr Glaube war, wir werden umkommen. Ich würde mal so sagen, hier waren 2 Arten von Vertrauen. Der eine Glaube war anzukommen, der andere Glaube war, wir kommen um. Aber für diesen Glauben hatte Jesus keinen Glauben. Die Jünger sagten, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen, wir glauben, dass wir umkommen. Aber Jesus, das glaube ich nicht. Jesus hatte Glauben, ans andere Ufer anzukommen, weil er einen Dienst von Gott hat, der noch nicht erfüllt worden war. Da waren Dinge, die ausstanden, und er wusste, das Holz, das Kreuz wird mein Ende sein, aber nicht das Holzschiff. Da lasse ich mich vom Feind nicht täuschen. Das ist nicht mein Ende. Und voller Autorität konnte er aufstehen. Er sagte, schweig still. Wow, das ist so gewaltig. Er nimmt mir meinen Job. Ich wollte mich ermutigen, aber okay. Danke. Also ich weiß, die meisten erzählen diese Geschichte, haben den Kindern diese Geschichte auch erzählt und erzählen den Kindern, und es geht immer wieder um die Autorität Jesus. Das ist wundervoll, das möchte ich überhaupt nicht kleinreden, aber ich möchte nur darauf hindeuten, dass es um wesentlich mehr geht. Möchte nicht klein machen und sagen, es geht nicht nur, es ist so viel in dieser Story, weil Jesus endet nicht mit der Sturmstillung, und das sollte uns zum Nachdenken bringen. Weißt du, sorry, aber was ich denke in dem Ganzen ist einfach nur das. Jesus wollte einfach schlafen. Das glaube ich. Er wollte einfach schlafen. Du denkst vielleicht, was ist da für einen tieferen Sinn? Der wollte schlafen, der war müde. Der hat so fest geschlafen, dass der Sturm ihn nicht aufgeweckt hat. Was bedeutet das? Er war müde. Jesus war ein Mensch, der schlafen musste. Und wenn du siehst seinen ganzen Dienst und was weiß ich, er war müde. Er wollte schlafen. Weißt du, warum denke ich das? Seine Reaktion war nicht, die Jünger weckten ihn, Jesus, boah, ey, danke, dass ihr mich geweckt habt, das hätte ich jetzt glatt verschlafen. Dankeschön, dass ihr mich geweckt habt, das war nicht seine Reaktion. Seine Reaktion war nicht, hätte ich meinen eigenen Tod verschlafen, ich habe ja noch einen Auftrag, du meine Güte, was wäre denn da passiert? Nein, das war nicht seine Reaktion, er wollte schlafen. Dann steht er auf, stillt den Sturm und sagt seinen Jüngern, Mensch, wo ist euer Glaube? Und legt sich wieder hin schlafen. Er wollte schlafen. Jesus stillte den Sturm und wunderte sich über die Jünger. Die Jünger hatten sich zuvor über Jesus gewundert. Wieso kann er schlafen? Jetzt wunderte sich Jesus über die Jünger. Was für eine Welt. Ich segne deine Augen, dass du anfängst zu sehen. Es geht um so viel mehr als das, was wir vor Augen haben. Es geht um so viel mehr. Guck mal, er stillte den Sturm und er wunderte sich, wo der Glaube der Jünger war. Hast du dich schon mal gefragt, für was sollten die Jünger denn Glauben hatten? Ich meine, immerhin haben sie Jesus geweckt. War doch schon mal ein Glaubensschritt. Das ist doch krass, ne? Die meisten Christen würden sich doch gut fühlen. Ich meine, ich habe zum Herrn geschrien. Er hat mein Problem beseitigt. Preis dem Herrn. Nächsten Sonntag habe ich ein Zeugnis. Man würde sich doch wundern, wenn man dann zu hören kriegt, wo war dein Glaube oder nicht? Hä? Das ist doch eine klassische Gebetserhörung. Denkt ihr anders? Die Jünger weckten Jesus, wir haben ein Problem, kümmert es sich nicht. Er stillt den Sturm, preist dem Herrn, Gebetserhörung. Ja, ist gut. Nächsten Sonntag kommt die Lösung. Meine Frau sagt, was? Ihr kann nicht zu Hause erzählen, noch jemand was? Was? Weißt du, für die meisten von uns wäre das ein wunderbares Zeugnis. Wir haben zum Herrn geschrien. Endlich hat er eingegriffen, nachdem so lange nichts passiert ist. Endlich hat er eingegriffen und jetzt ist alles wieder gut. Weißt du, wie viele Zeugnisse es von dieser Sorte gibt? Weißt du, wie viele Zeugnisse ich so erlebt habe? Aber ich weiß, das war nicht immer Gottes Plan. Warum? Wegen einem Satz. Wo ist euer Glaube? Weil wenn alles gut wäre und das so läuft, dann hätte Jesus diese Frage nie gestellt. Er hätte gesagt, gut, dass ihr mich geweckt habt. Das ist das Einzige, was ihr hättet machen können. Mich zu wecken. Super, dass ihr das gemacht habt. Das wäre die Reaktion gewesen. War sie aber nicht. Ist interessant, ne? Ich meine, voll Kühnheit haben sie ihn ja auch geweckt. Haben sich ja was getraut. Aber zum Sohn Gottes zu gehen und zu sagen, kümmert es sich nicht, dass ich umkomme. Da würden wir schon sagen, der Respekt hat ein bisschen gefehlt, oder? Oder würden wir sagen, ey, so beten wir jedes Mal. Hallo? Ich glaube nicht. Die Jünger waren auf dem Weg mit Jesus ans andere Ufer. Jetzt kam der Sturm. Woher? Woher kam dieser Sturm? Ich lese euch jetzt mal eine andere Geschichte vor. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn, und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihm nach Tarsis wegzufahren. Weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr, wer? Einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm. Wer hat das gemacht? Der Herr. Auf das Meer. Und so, dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Wer hat das gemacht? Uiuiui. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Gut, Jesus war nicht an Bord. Deswegen haben die jetzt irgendwas gesucht. Ist nicht gut, aber jeder zu seinem Gott. Wir haben gedacht, irgendein Gott muss doch hören. Also beten wir jeder zu seinem eigenen. Mal gucken. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in dem untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Oh. Interessant, oder? Ich meine, er läuft vom Herrn weg und hat einen ruhigen Schlaf. Gibt's das? Ja, bei vielen Leuten gibt's das. Man wundert sich manchmal, warum schlafen die so fest? Sehen die denn nicht, was da passiert? Schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran, Kapitän, und sprach zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Auch ziemlich kühn. Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Es war tatsächlich so. Jona rief zu Gott, wir kennen die Geschichte. Was war die Lösung? Jona musste von Bord. Interessant ist, dass dieser Sturm ein Sturm war wie der andere, den die Jünger erlebten. Sie fürchteten um ihr Leben. Sie haben gedacht, das war's. Aber interessant ist, dass es einen Unterschied gibt. Dieser Sturm, den wir hier lesen, wurde von Gott selbst gesandt. Warum? Um Jona in die richtige Richtung zu bringen. Gott sandte diesen Sturm, um Jona wieder in die richtige Richtung zu wenden. Der erste Sturm, den wir gelesen haben bei den Jüngern, der kam vom Teufel. Warum kam er vom Teufel? Ganz einfach. Wäre es von Gott gewesen, hätte Jesus nicht so geredet. Er hätte nicht gesagt, schweig, sei still! Und der Vater, oh, sorry. Ah, das war der Feind, verstehst du? Das ist ein Unterschied gewesen. Empfang. Oh. Er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach, schweig, verstumme. So, hier sehen wir diese zwei Arten von Stürmen. Auch sehen wir zwei Menschen, die auf dem Boot geschlafen haben. Auch sehen wir zwei verschiedene Ausgänge. Weißt du, der eine, er schlief in Gerechtigkeit und total im Willen des Vaters. Total auf dem Weg in das, was Gott vorbereitet hat. Der andere schlief und war weg und wollte weg vom Angesicht des Herrn, war weg von den Verheißungen seines Lebens, wollte einfach nur weit weg vom Herrn. Beide schliefen, aber der eine im Willen Gottes, der andere außerhalb von dem vom Willen Gottes, im zugelassenen Willen Gottes, wie es so schön heißt. Ja, so. Und interessant ist, Oder so wichtig ist es, dass wir verstehen, welcher Sturm begegnet uns gerade in unserem Leben. Was ist das für ein Sturm? Weißt du, dieser Sturm des Feindes war, lass es mich mal so formulieren, eine Einladung für ein Wunder. Der Sturm, den der Herr gesandt hatte beim Jona, war eine Einladung zur Umkehr. Jona hätte gar nichts anderes machen können. Der hätte nicht sagen können, aber ich will weiterfahren. Da gab es gar keine andere Möglichkeit. Aber dieser Sturm, den die Jünger da erlebten, war ein Sturm, den der Feind gesandt hatte. Und immer, was der Feind macht, ist eine Einladung, Gott hineinzubringen und einen Triumph zu erhalten, einen Sieg zu erhalten, Zeichen und Wunder zu erleben. Bevor wir wie die Jünger ausrufen, Lehrer, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen, sollten wir in Erfahrung bringen, woher kommt dieser Sturm? Was ist das eigentlich für ein Sturm? Die Jünger vergaßen den Willen Gottes und lass uns ansetzen ans jenseitige Ufer. Die vergaßen, das war völlig weg. Das war nicht mehr auf dem Schirm. So, aber Jona hingegen, weißt du, er sollte durch den Sturm wieder in den Willen Gottes hineinkommen. Das ist ein völlig anderer Sturm. Aber wie schon angedeutet, was wollte Jesus, als er den Jüngern sagte, wo ist euer Glaube? Was für eine Erwartung hatte Jesus an die Jünger, weswegen er diese Aussage machte? Warum tat er das? Was war der Hintergrund? Weißt du, wenn wir uns im Sturm befinden, weißt du, wie reagieren wir? Wir reagieren meistens anders, wie wenn wir in absolutem Frieden und absolutem relax und erstmal chillen im Herrn und was weiß ich. Ne? Da sind wir schon ein bisschen hektischer und denken, wow, das ist eine ganz andere Begebenheit. Und da kommt raus, was wirklich in unserem Herzen ist, weißt du? Viele denken, weißt du, Gott will, dass ich noch mehr bete und noch mehr faste, dass ich noch mehr tue. Und manchmal denke ich so, manche Leute merken gar nicht, wie sie in Werksgerechtigkeit hineinkommen. Ich muss noch mehr tun, damit Gott endlich hört. Warte mal. Ist das wirklich das, was wir glauben? Wir müssen noch mehr tun, um Gott zu überzeugen. Wir müssen noch mehr tun, damit Gott etwas macht. So funktioniert die Beziehung nicht. Menschen glauben das und irgendwann sind sie frustriert, weil sie machen und tun ja alles Mögliche. Und es kümmert ihr nicht, dass ich umkomme. Wow. Weißt du, manche denken, ich muss jetzt zu ihm schreien und irgendwann hat er Gnade mit mir. Irgendwann hat er Barmherzigkeit mit mir. Wir brauchen dieses erneuerte Denken, um den Stürmen entgegentreten zu können. Und zu verstehen, das ist eine Einladung für ein Wunder in meinem Leben. Aber wir sehen das oftmals nicht, sondern wir wollen einfach, dass Gott innerhalb von weniger Sekunden das einfach löst für uns. Und dass alles wieder so gut und so still ist wie vorher. Aber jetzt sage ich dir mal was, du kannst lange darauf warten an manchen Sachen, manchen Stellen. Und manchmal ist es so, du durchläufst was, vielleicht ein Jahr, Gott greift ein und weißt du, was komisch ist? Ein halbes Jahr läuft es gut und du kommst wieder in genau dasselbe Ding rein. Warum? Weil du deine Lektion immer noch nicht gelernt hast und Gott etwas völlig anderes mit dir vorhat, als ständig aufzustehen, wenn du ihn wächst und den Sturm zu stillen. Ich will nicht damit sagen, dass Gott schläft, aber in Hinsicht auf dieses Beispiel. Leute können ihr jahrelang immer wieder im Kreis rennen. Und dann erleben sie was und alles ist wieder gut und dann geht's wieder von vorne. Das sind Leute, die an ihren Verheißungen vorbeirennen. Und du kannst einfach nur traurig zusehen und beten, dass Erkenntnis kommt. Krass, ne? Kennst du solche Leute? Guck jetzt nicht in den Spiegel. Aber weißt du, an bestimmten Stellen kennen wir das in uns selbst. Und dann jammern wir. Dann denken wir, oh Mann, und hey, ich habe schon alles versucht. Und oh, dies, kennst du das? Aber was bezwecken wir? Denken wir wirklich, das hilft? Was war dieser Plan Gottes? Weißt du, was war das, dass Jesus ja sagte, wo ist euer Glaube? Weißt du, Gott hat uns alles gegeben, was wir in dieser Begegnung mit dem Sturm brauchen. Er hat alles vollbracht, er hat alles gemacht. Er schickt uns nicht in einen Sturm, den wir nicht überleben könnten. Er wird das nicht machen. Ich meine, er ist unser himmlischer Papa. Er würde uns niemals, hört es genau an, er würde dich niemals in einen Sturm geben, wo du nicht die Autorität hättest, diesen Sturm zu stillen. Gott Jesus hat diesen Jüngern alles gegeben, was sie gebraucht hätten für die Begegnung mit dem Sturm. Ansonsten hätte die Korrektur für die Jünger gar keinen Sinn gemacht. Wo ist euer Glaube? Diese Korrektur macht nur Sinn, wenn da etwas wäre, was die Jünger hätten tun können, wo Jesus sagte, das ist euer Glaube. Oder? Also was war dieser Glaube? Weißt du, sie hätten den Glauben gehabt, wofür? Wofür hätten diese Jünger den Glauben haben können? Jesus hatte Glauben und stillte den Sturm. Und jetzt sagte Jesus zu seinen Jüngern, warum seid ihr furchtsam? Wo ist euer Glaube? Was bedeutet das? Es bedeutet, die Jünger hatten die ganze Zeit Autorität über dem Feind. Jesus hat den Jüngern gesagt, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Dieser Sturm vom Feind ist mit einbegriffen. Das war keine rhetorische Frage, wo ist euer Glaube? Und die Antwort ist, ja klar, so einen Glauben wie du können wir ja gar nicht haben. Oh. Verstehst du? Das war keine rhetorische Frage. Jesus sagte nicht, das könnt ihr sowieso nicht machen. Habt ihr gesehen, den Sturm gestillt? 2 Sekunden. Er spricht, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Wir erwarten, dass Gott was tut. Das Problem ist, Gott erwartet, dass wir es tun. Das ist ein Zwickmühle. Das ist natürlich für uns angenehmer, wenn er es einfach macht. Ich meine, er ist Gott. Komm schon. Aber Stefan, weißt du, mein Sturm ist echt gefährlich. Ja, ich weiß, es gibt keinen lieben Feind. Wenn Stürme uns begegnen, die vom Feind kommen, dann laden sie zu Folgendem ein. Wir alle haben Offenbarungen gesammelt, die wir jetzt benutzen können, um uns gegen diesen Sturm zu stellen. Was tust du die ganze Zeit hier im Gottesdienst? Was sammelst du? Für was? Verstehst du? Du sammelst und dann kommt der Sturm, denkst, Mist, schon wieder ein Sturm. Gott, mach was, dass der weg ist. Und dann gehe ich wieder zum Gottesdienst. Ja, wir haben Autorität über die Kraft des Feindes. Amen! Ja, und alles, wir werden gegen den Feind. Ja, genau, Amen! Keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist. Amen! Und dann kommt der Sturm. Und dann gehen wir wieder in den Gottesdienst. Wir fürchten uns nicht. Amen! Was machst du? Was machen wir hier? Verstehst du das? Das ist ja eine Comedy-Show eigentlich. Das ist doch nicht, was Gott als Gemeinde geplant hat. Gott hat gesagt, weißt du, wir können Offenbarung. Ohne Offenbarung geht ein Volk zugrunde. Für was ist die Offenbarung da? Dass du sie anwendest, dass du sie benutzt. Wie oft ist es so, wir hören sonntags eine Botschaft und dann kommt Montag. Warum kommt der Montag? Du hast zu viel Offenbarung empfangen am Sonntag. Aber ich sag dir, die Lösung ist auch nicht mehr zu kommen. Weil dann kommt der Sturm und du hast keine Offenbarung. Ist auch blöd. Aber verstehst du, das? Darum geht unser Leben. Das ist das, Gott will uns verändern. Gott will, dass der Feind gedemütigt wird. Durch wen? Durch dich. Der Feind demütigt so viele Menschen hier. Guck dich doch mal um vielleicht in deinem Bekanntenkreis, auf deiner Arbeit, da wo du bist. Siehst du, wie der Feind die Menschen demütigt und knechtet? Und Gott hat uns dafür, das ist die ultimative Demütigung gegenüber dem Feind. Wenn Gott uns gebraucht, um zu sagen, schweig, sei still. Und er muss gehen. Dankeschön. Das ist, worum es geht. Aber weißt du was? Ich sag dir die Wahrheit. Wir lieben es in den Stürmen, lieber Jesus aufzuwecken. Weil das finden wir besser, weil wenn keiner Mitleid mit uns hat, haben wir wenigstens selber für uns Mitleid. Ich komme um. Ich meine, ich rede nicht von mir, nur dass wir das jetzt, das wollte ich einfach, das ist nicht, ne? Frag auch nicht meine Frau, wir reden nicht von mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das sehr gut. Und manchmal kommst du aus einem Sturm und dann denkst du dir, oh Mann. Oh. Aber, hey, es ist überhaupt kein Problem. Der Nächste kommt. Mach dir doch keine Sorgen und denk, jetzt habe ich den Sturm verpasst, ich habe Autorität gehabt und auch schade. Hey, don't worry, be happy. Hey, Gott ist ein guter Vater und er will dich einfach schulen. Kein Problem. Der kommt einfach wieder. Weißt du, guck mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber siehst du dein Leben vielleicht gerade? Die Hoffnung, die wir natürlich alle haben, ist, ja, aber weißt du, kann das nicht sein, dass ich in so einer Salbung bin? In so einer Salbung des Sturmumsegelungssalbung. Die Sturmumsegelungssalbung habe ich. Und immer wenn ein Sturm kommt, ihr habt die Salbung drumherum. Preis dem Herrn. Weißt du, wenn du diese Salbung hast, bitte, bete doch für uns. Sei doch nicht so egoistisch, weil die will ich auch. Aber weißt du, wenn ich verstehe, was Jesus bezweckt, dann pfeife ich auf diese Salbung. Weil die Salbung, die ich habe, ist größer. Es ist die Salbung, mitten im Sturm zu stehen und dem Feind zu gebieten, dass er abhauen soll. Und ein Wunder zu haben, was alle rings um dich herum sehen. Und sie erleben die Größe deines Gottes. Ja. Als Petrus auf dem Wasser lief und dann mit Jesus ins Boot kam, lesen wir Folgendes. Jesus ist, Halleluja. Ja, Petrus ist gesunken, Jesus hat ihn hochgezogen, die gehen ins Boot und jetzt, hör zu, er bedrohte den Sturm und er stieg zu ihnen in das Boot, Roma Cassia, oh, das ist gut. Markus 6, 51. Und er stieg zu ihnen in das Boot und steht das auch bei euch in der Bibel? Ich versuche schon. Und der Wind regelte sich. Oh. Und sie entsetzten sich über die Maßen. Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Jesus bedrohte den Sturm, sie wunderten sich. Und jetzt kommt die Aussage, ihr Herz war verhärtet. Sie waren nicht verständig. Viele erleben Wunder und erwarten, dass Gott endlich wieder eingreift. Endlich wieder was macht, endlich wieder was tut. Sie erwarten das Wunder, das sie selbst sein sollten. Glaubst du, dass du die Vollmacht hast, den Sturm zu stillen? Oder denkst du, Gott schickt dich in einem Sturm, dass du umkommst? Und dass du dann so lange rufst, bis Gott irgendwann mal gnädig ist und dich rausrettet und als Held dasteht? Glaubst du, dass so der Vater im Himmel ist? Glaubst du, dass ich meine Kinder in eine Notsituation schicke und dann komme ich und sage, hey, das kann ich nur sowieso tun, aber hier bin ich dein Held, du schaffst es sowieso nicht, aber ich schaffe das. Hast du gesehen, dass Jesus die Jünger immer wieder angeleitet hat und ermutigt hat, die Wunder zu tun, die er getan hat? Und am Ende sagt er, ich will, dass ihr Größere tut als ich. Das ist unser Vater. Er hat nicht im Sinn, dass du klein bleibst und dass du ein paar Dinge erlebst. Er will, dass du mächtige Dinge erlebst und die gehen nur im Sturm. Warum? Weil der Sturm, wenn er da ist und alle ihn sehen und du ihn stillst, Menschen um dich herum erkennen werden, da ist Gott bei dir im Leben. Es muss Gott sein. Wie kannst du durch diesen Sturm deines Lebens gehen und glücklich sein und dem Herrn immer noch preisen und immer noch an ihm dranbleiben? Es muss ihn geben. Als Petrus auf dem Wasser ging und sankte, sagte Jesus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Als Jesus den Sturm stillte, sprach er zu seinen Jüngern, wo ist euer Glaube? Mit anderen Worten, ihr Kleingläubigen. Petrus konnte auf dem Wasser laufen, ihr Lieben. Nicht nur Jesus lief auf dem Wasser. Petrus lief auf dem Wasser. Und als er sank, sagte Jesus nicht, tja, so lange kann nur ich gehen. Er sagte, du Kleingläubiger. Warum? Er hätte niemals sinken müssen. Glaubst du, dass Jesus der Einzige im Boot war, der den Sturm stillen konnte? Aber einer muss das tun. Vielleicht denkst du, Stefan, kann man das so sagen? Ist das so herausfordernd? Ja, es ist auf jeden Fall herausfordernd. Man kann das auch so sagen. Sonst hätte Jesus niemals diesen Satz am Ende gesagt, wo ist euer Glaube? Weil Glaube ist immer für was? Für was habe ich den Glauben? Ich meine, gut, die andere Möglichkeit wäre, wir setzen uns einfach hin ins Boot, gucken zu, wie es voll wird und denken, naja. Was wird jetzt machen? Gleich gehen wir unter. Das ist kein Glaube, das ist Passivität. Aber auch das können wir machen. Dann sagen wir uns noch, seid stille im Herrn und wartet. Ja. Als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe den Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Jesus antwortete und spricht zu ihnen, hab Glauben an Gott. Jesus hat einen Feigenbaum verflucht, am nächsten Tag war er verdorrt. Jetzt wundern die sich und was sagt Jesus? Hab Glauben an Gott. Für was? Hört euch das an. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen, Berg. Wenn du die nächste Zeit eine Begegnung mit einem Bären hast, dann war das jetzt prophetisch. Ne? Vielleicht sagst du, okay? Manchmal passieren so Sachen und nachher kommen Zeugnisse. Halt ich fest. Der Bär. Preis dem Herrn. Wenn du unbedingt was erleben willst, sagst, ey, wo ist ein Bär? Geh ins Zoo. Vielleicht, weil du weißt ja auch nicht, was passieren kann, ne? Aber dann vergiss nicht die Autorität, die du hast, sonst... Juhu. Hebe dich empor, wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt. Dem wird es gegeben. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Jesus nimmt hier dieses Beispiel und sagt, hey, dieser Feigenbaum ist verdorrt. Wenn du Glauben hast, kannst du zu einem Berg sagen, stürzt sich ins Meer. Und er wird das machen. Verstehst du? Er sagt nicht, ja, also pass auf, ich habe das mit dem Feigenbaum gemacht. Aber Petrus, üb am Gänseblümchen. Übertreib nicht. Er setzt noch eins drauf. Verstehst du? Was hat der Vater im Sinn? Dass seine Kinder stark werden. Dass seine Kinder gut werden. Hast du das mal von deinem Vater gehört? Vielleicht war dein Vater nicht so gut in der Schule oder hat irgendwas nicht gut gekonnt. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich will, dass du das besser machst wie ich. Schon mal sowas gehört? Interessant, ne? Aber das ist doch die Gesinnung eines Vaters, der sagt, ich will, dass du das noch besser machst. Weißt du, und guck mal, was sagte Jesus? Ihr sollt größere Wunderwerke tun als ich. Er hat nicht gesagt, also passt auf, bitte. Dass ihr nicht größere Wunder macht als ich, sonst vergessen die meinen Namen. Er wusste, wenn sie größere Dinge tun, wird mein Name noch so größer. Wir haben so viel in uns und wir vergessen es einfach im Sturm. Es ist einfach weg. Einfach weg. Aber deswegen hören wir solche Predigten wie heute Morgen. Dass wenn du nächste Woche, nicht du, aber der Nachbar in den Sturm kommt, jetzt überlegst du, wer ist der Nachbar? Bin ich nur der Nachbar oder ist der andere der Nachbar? Ist der Nachbar? Nein. Jesus versuchte immer wieder klar zu machen, du kannst das durch Gott. Hab Vertrauen in den Vater, hab Vertrauen in Gott, hab Vertrauen, hab Glauben, immer wieder. Das war eine Ermutigung an die Jünger, immer wieder. Das war diese Ermutigung, durch den Sturm durchzugehen, ja, Vertrauen zu haben. Bevor wir auf die Probe gestellt werden, steht fest, wir können diese Probe bestehen. Das ist die absolute Wahrheit. Ich habe nachher auch noch eine Bibelstelle, wenn du denkst, gibt es eine Bibelstelle? Ja. Weißt du, es gibt keine Probe, in der du dich befindest, die du nicht meistern könntest. Aber du denkst ja, aber die ist so schwer. Ja, aber du kannst sie meistern. Das ist das Wunderbare. Weißt du, Angst lässt dich vergessen. Furcht lässt dich vergessen. Sie vergaßen das jenseitige Ufer. Sie vergaßen den Dienst, den Jesus hatte. Sie vergaßen alles, was sie von ihm gehört haben. Das war alles weg. Und sie dachten nur an eins. Wir werden sterben, das war's. Das war das Einzige. Und weißt du warum? Weil Furcht in ihrem Herzen war. Und wenn wir uns fürchten und Angst haben, wir vergessen, was wir gehört haben, was wir gelernt haben, wir sind in Panik, in absoluter Panik. Das sieht manchmal nicht so aus. Aber so ist es. Und weißt du, der Feind, was versucht er? Er versucht uns einzuschüchtern und uns Angst zu machen. Warum? Weil er weiß, dass er nur so eine Chance hat, wenn du vergisst, was du hast. Wenn du vergisst, dass du eine Waffe hast, ist der Feind sicher. Und alles, was der Feind tut, der Feind schlägt dir nicht die Waffe aus der Hand. Der Feind bringt dich in Angst, dass du die Waffe niederlegst. Wie kam er in den Garten Eden? Er hat nicht die Frucht genommen und hat gesagt, Eva, Mama, So sind manche Leute, weißt du, die denken, ich konnte gar nichts dafür. Der Feind, der war, also da, was sollte ich denn da machen? Gott wird uns niemals in so eine Versuchung schicken, wo wir nichts machen können. Das gibt es nicht. Gibt es dafür eine Bibelstelle? Ich habe doch gesagt, gleich. Was machte der Feind? Er säte Zweifel, weil er wusste, wenn Eva diesen Glauben, dieses Vertrauen in Gott behält, habe ich keine Chance. Aber wenn ich sie dazu bringe, zu vergessen, was Gott gesagt hat, dann wird sie ganz allein diese Frucht nehmen und diese Frucht essen. Es ist doch gemein, oder? Das macht der Feind. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Steht nicht, er beißt jeden. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Das ist gemein. Es macht manchmal Angst, dieses Brüllen, stimmt's? Und dann ist es echt laut. Und es war echt fürchterlich. Und ich habe echt Angst gehabt. Und ich habe echt alles vergessen. Ja, das ist seine Taktik. Aber du musst trainieren, in deiner Taktik zu sein. Der Feind hat die Menschheit über tausende von Jahren studiert. Und er weiß ganz genau, wie die Menschheit tickt. Aber jetzt musst du verstehen, du hast eine Waffe bekommen und kannst mit der trainieren, weil du weißt auch genau, wie der Feind tickt. Ja, weiß man genau, wie der Feind tickt? Gibt's dazu auch eine Bibelstelle? Ja! Sag ich dich schon mal zuerst. Paulus sagte, die Listen des Feindes sind uns nicht unbekannt. Was ist mit der anderen Bibelstelle? Ja, die kommt noch. Du bist deinem Sturm nicht ausgeliefert. Das ist eine Lüge des Feindes. Check ab, woher der Sturm kommt. Gott, schickst du den Sturm? Muss ich in deine Wege gehen? Bin ich abgebogen? Wo kommt dieser Sturm her? Aber in den meisten Fällen von Leuten, die dem Herrn wirklich dienen, in den allermeisten Fällen, die Stürme sind vom Feind. Und weißt du, was interessant ist? Sagen wir mal, wenn ich manche Leben angucke und die haben 5 große Probleme in ihrem Leben gehabt. Jedes Mal bei diesen 5 Problemen haben sie gefragt, Gott, schickst du das? Das ist das Erste, was die meisten Leute fragen. Gott, warum machst du das mit mir? Ich dachte, du liebst mich. Die wenigsten kommen auf die Idee zu sagen, der Feind ist so gemein, das war der Feind. Interessant, oder? Ja, denk mal drüber nach. Machst du sowieso gerade. Aber weißt du, wenn wir Glauben haben an einen guten Vater, dann wird es kurz dauern, dass wir fragen, Herr, wir gucken uns diesen Sturm an. Okay. Diese Proben, diese Angst, die kommt, lassen dich deine Waffen vergessen und du nimmst sie nicht in Gebrauch, sondern das Einzige, was dir einfällt, ist, hinzulaufen und zu schreien, hilf mir, mach irgendwas. Weißt du, wie ist das bei Kindern, wenn sie größer werden? Kommt eine Zeit, wo du sagst, es wäre gut, wenn du das alleine erstmal schaffst? Machst du das oder sagst du, nö, ich mache alles für meine Kinder? Wenn dein Sohn 18 ist, klopfst du immer noch das ganze Essen im Mixer und fütterst ihn? Nein. Warst du schon mal zu Besuch und hast der 18-jährige Sohn auf Toilette? Du bist am Essen mit den Eltern und die Eltern, Papa! Kannst du mal bitte kommen? Und du sitzt am Tisch und sagst, was ist mit dem los? Ja, du, der hat groß gemacht, da müssen wir jetzt kurz mal hin. Du, das ist doch nicht normal. Ja, warum? Was sollen wir denn da machen? Das kann er doch selber. Ja, also das ist jetzt ein bisschen zu viel erwartet. Wir würden doch sagen, hey, das ist doch nicht normal. Und weißt du, Gott ist unser Vater. Und die ganze Bibel ist voll mit Hinweisen, dass wir Autorität gegenüber dem Feind haben. Könnte es sein, dass Gott uns irgendwas damit sagen möchte? Aber die Realität ist, in der heutigen Zeit, es gibt mehr Babychristen, Entschuldigung, wie Erwachsene gestandene manchmal. Der Plan Gottes ist nicht, dass wir ständig, wenn irgendwie da der Feind kommt, dass wir anfangen zu heulen und rumzujammern und weglaufen vor dem Feind. Der Vater freut sich so dermaßen drauf, auf diesen ersten Augenblick, der in deinem Leben dann kommt, wo der Feind wieder kommt, wie ein brüllender Löwe und denkt, dass er dich wegschrecken kannst. Und da stellst du dich hin, als kleiner Mann, ich meine du, kleine Frau, wir sind ja wirklich klein, wir sind ja, weißt du, und du wendest dich um und du sagst, schweig! Und der große Löwe rennt weg. Der Papa freut sich. Und er sagt, das ist mein Kind. Die Wahrheit ist, der Papa stand die ganze Zeit hinter dir und der Löwe, der wäre sowieso, weißt du, da wäre er sowieso umgekehrt wieder. Weißt du? Manchmal ist es so, so stelle ich mir das vor, ne, sagen wir mal, hier ist Gott, weißt du? So, und wir sind so, die Kinder und Gott mag was. Und der Löwe ist hinter uns her. Gott mag was. Oh, Gott mag was. Oh, der Löwe ist weg. Oh, danke Gott. Aber der Löwe, der war so, weißt du? Das ist das Bild, das sich durch die ganze Predigt gezogen hat. Natürlich kannst du so dein Leben leben. Immer wieder das so, und bitte greif ein und bitte mach was und was weiß ich. Aber weißt du, ich weiß nicht. Erstens ist nicht so spannend. Zweitens, es macht nicht so viel Spaß. Und drittens, erlebst du nicht so viel Wunder. Und viertens, erlebst du nicht, wie gut Gott ist. Und fünftens, ist auch noch irgendwas, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber weißt du, das ist so wunderbar, wenn wir verstehen, worum geht es? Es geht darum, dass wir unsere Autorität kennenlernen, die wir in Christus haben. Und das macht Spaß. Die Jünger, die hatten Fun. Die kamen zu Jesus und haben gesagt, Jesus, weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben Tote aufgeweckt. Wir haben Aussätzige geheilt. Wir haben das und dies und das. Und Jesus hat gesagt, hey, freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Amen. Aber weißt du, sie hatten Spaß. Das war nicht irgendwie so, ja, wir haben so viele ausgetrieben und es war gut. Shalom. Danke. Die waren, wow, weißt du, was passiert ist und dies und wow. Weißt du, die waren so wie ihr heute Morgen, weißt du, so voll happy und so voll so, wow. Weißt du, genau so waren die und nicht irgendwie, Amen. Ne? Also anders wie ihr, ne, so. Ne? Halleluja, aber da kann man schon glücklich sein. Ne? Das ist heute Morgen so, und so, ne? Das ist schon gut, ne? Amen. Da merkt man die Freude über die Autorität. Natürlich, klar, ne? So, das ist ja klar, ne? So. Manchmal kommen Leute nach der Predigt zu mir und sagen, Stefan, ich musste das aber erstmal alles verdauen. Ja, ich segne deine Verdauung, vielleicht ein bisschen schneller, dass der geistliche Ausbruch der Freude ein bisschen schneller kommt. Ich find's immer schade, ne? Manche gehen nach Hause und jubeln dann. Aber das dauert dann so. Das ist wie so bei jemandem, erzählst einen Witz, weißt du? Ne? So, also wir müssen schneller empfangen und essen. Weil es gibt ja dann immer mehr. Also, verschluck dich nicht. Die Probleme, die Gott in unserem Leben zulässt, ihr kriegt ja noch eine Bibelstelle. So lange endet der Gottesdienst nicht, bis ihr diese Bibelstelle kriegt. Ich verspreche es euch. Ihr kriegt diese Bibelstelle wirklich, die ist nämlich so gut. Und deswegen muss ich die nachher noch unbedingt sagen. Aber weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gott ist nicht langweilig. Und die Stürme in deinem Leben, die da kommen, die sind da, um zu überwinden. Egal, wie der Sturm heißt. Und weißt du, soll ich dir noch was sagen? Du denkst immer, dein Sturm ist sowieso schlimmer wie die anderen Stürme bei den anderen. Aber das redet der Feind jedem von uns ein. Der Sturm im Leben eines Menschen ist, oder die Prüfung, die Gott zulässt, ist genau das, was jeder Einzelne überstehen kann. Und für manchen ist die Prüfung, über die du vielleicht lachst und denkst, was ist denn das für eine billige Prüfung? Für manchen ist das die Prüfung des Lebens. Es kommt immer auf den Standpunkt an. Ich meine, ich habe meinen Sohn mal vom Kindergarten abgeholt und da sage ich, und wie war dein Tag? Und er sagte, boah, der war echt hart. Ich musste aufpassen, dass ich nicht loslache. Ich meine, verstehst du was, wie war mein Tag? Ich meine, er war im Kindergarten, hallo. Verstehst du? Aber ich habe sein Problem ernst genommen. Ich habe gesagt, hey, erzähl mir von deinem Tag. Und dann hat er von seinem Problem erzählt. Und ich habe so gesagt, das ist doch gar kein Problem. Dann habe ich so bei mir gedacht, also, ja, die Prüfung, gern nochmal. Aber verstehst du, für ihn war das ein heftiges Problem. Und so ist das, weißt du. Guck nicht auf den Sturm des anderen und belächle das. Guck auf deinen eigenen, hast genug zu tun, den zu stillen. Still den und dann gib Tipps für die Stillung des Sturms von dem. Aber weißt du, wie gewaltig ist das? Es gibt immer zwei Ausgänge. Wir können das alles gerade so überstehen und sagen, weißt du, der Herr war gnädig, preis dem Herrn, alles gut, alles toll, ja super. Aber es gibt in jeder Situation, gibt es immer noch ein Gegenzeugnis von Menschen, die dann kommen und sagen, ey, weißt du, Gott ist so gut, weißt du, wie er dort eingegriffen hat? Welche Zeugnisse ermutigen dich mehr? Wie willst du die Menschen um dich herum ermutigen? Wie wird dein Leben sein? Wenn eine neue Prüfung in meinem Leben kommt, dann sage ich mir immer, Herr, bitte hilf mir diesmal anders da durchzugehen. Ich will nicht durchgehen wie beim letzten Mal. Weil was ich am Ende sagen kann, ist einfach, der Herr hat mich durchgebracht. Aber es gibt die andere Möglichkeit, denselben Weg zu gehen und zu sagen, und Gott war da. Und der Feind hatte eins auf die Mütze gekriegt. Und da ist dies passiert und das passiert. Und Gott ist so gewaltig und so groß. Das ist ein Unterschied. Und weißt du, wenn du sagst, ja, müssen immer Zeichen und Wunder sein, Gott will sich groß machen in deinem Leben. Wenn du die nicht willst, gib sie mir. Gott will seine Größe in deinem Leben erweisen. Ich nenne jetzt die Bibelstelle. Könnte helfen. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen, also nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Ich lese nochmal eine andere Übersetzung. Ich helfe dir jetzt beim Nahrung aufnehmen. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen. Sag mal zu deinen Nachbarn, in keine Prüfung. Hört ihr das an? Die eure Kraft übersteigt. Gott wird keine Prüfung in deinem Leben zulassen, die deine Kraft übersteigt. Und ich weiß, hier können eine Menge Abers kommen. Aber ich habe doch keine Kraft mehr. Aber ich habe doch. Gegen all diese Abers habe ich eine Wahrheit. Die Tatsache, der Jünger auf dem Boot war, wir müssen sterben. Guck mal die Wellen an, guck das Boot, das ist eine Tatsache. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir werden sterben. Da war eine Tatsache, das war das Wort Gottes. Wir werden ankommen am anderen Ufer. Und hier ist die Tatsache. Auch in Zukunft wirst du in keine Prüfung geraten, die deine Kraft übersteigt. Vielleicht fühlt es sich manchmal so an, weil der Feind brüllt. Aber es ist nicht die Wahrheit. Was mache ich, wenn ich keine Kraft mehr habe? Er gibt dem Müden Kraft. Hab Glauben an Gott. Vertraue ihm. Er ist der Einzige, mit dem du durch diese Prüfung durchgehen kannst. Er ist der Einzige, der dir die Kraft geben wird für diese Prüfung, um sie glorreich zu überstehen. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist die letzte Passage dieses Verses. Wir haben gesehen, so wird er mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Weißt du, was das bedeutet? Bevor die Prüfung kommt, steht der Ausgang schon fest. Und der Ausgang, den Gott schafft, der ist immer wunderbar. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber der Ausgang, den ich hatte, der war gar nicht wunderbar. Das nächste Mal solltest du den Ausgang Gottes benutzen. Aber zum Ausgang Gottes hinzukommen, musst du diesen bestimmten Weg gehen. Was ist das für ein Weg? Das ist ein Weg, der Vertrauen heißt. Ein Weg, der Vertrauen heißt, der Herr, zeige mir, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ich will gestärkt sein in dir. Ich will gekräftigt sein in dir. Wow, der Ausgang ist da. Halleluja. Und dann kommen Leute auf dich zu und fragen, wie hast du es geschafft? Da war Gott. Mit der Versuchung. Hört ihr das mal an, das ist fantastisch. Sondern, ich muss mal kurz, das machen was. Der Versuchung, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Du kannst sicher sein, sobald das da ist, der Ausgang ist da. Sofort. So, das heißt, dein Sturm aktuell in deinem Leben, Halleluja. Der Ausgang ist schon da. Ja, was ist der denn nicht? Spielt keine Rolle, er ist da. Er ist da. Der Ausgang ist da. Ja, kann ich mich denn darüber jetzt freuen? Ja. Mach das doch. Es würde dir gut tun. Wie hörten wir vor kurzem? Fand das so cool, die Aussage. Lieber ein erzwungenes Lachen als eine ungewollte Depression. Lieber ein erzwungenes Lachen als eine echte Depression. Sag mal zu deinem Nachbarn, hör auf damit. Lach lieber. Amen. Hast du Offenbarung heute empfangen, heute Morgen für dein Leben? Wer von euch hat so zurückgeblickt und hat gedacht, oh mein Gott. Und wer guckt jetzt nach vorne und sagt, oh mein Gott. Hey, weißt du, wir sitzen alle in unseren Booten und es ist manchmal echt wackelig. Und es ist manchmal echt nicht schön. Aber weißt du, Gott ist mit uns. Und wenn du dich darüber nicht freuen kannst, dann läuft grundlegend was falsch. Und du sagst vielleicht, aber Stefan, man kann sich doch nicht immer freuen. Ja, ich würde sagen, geht nicht, aber Gott sagt ja. Gott hat gesagt, freut euch alle Zeit. Dagegen will ich nicht gehen. Gott sagt heute Morgen zu dir, lass uns ans andere Ufer fahren. Was bedeutet das? Es bedeutet, als du ihm dein Leben gegeben hast, hat er zu dir Worte gesprochen, die er erfüllen möchte, was er durch dein Leben tun möchte. Und jetzt bist du auf der Fahrt. Und manchmal denkst du, wirst du das schaffen? Du wirst es schaffen. Weil Gott sagt, jedes Werk, das er anfängt, wird er zu Ende bringen. Das Einzige, was wir tun können, ist mit ihm kooperieren und einfach nicht so viel im Weg rumzustehen. Und weißt du, dass du im Weg rumstehst, wenn er dir Worte gibt, die du nicht aussprichst? Weißt du, dass du im Weg stehst, wenn du den Auftrag hast, Sturm, sei still, zu sagen und du tust es nicht? Und du sagst, Gott, tu was. Und Gott sagt, das möchte ich gerne. Durch dich. Gott liebt es, etwas durch dich zu tun. Deswegen ist das alles, wie es ist. Weißt du, guck mal, viele denken, Gebetserhörung ist, ich bete ganz lange und endlich tut er das dann. Aber weißt du, Gott ist so dran interessiert, uns zu verändern in sein Ebenbild. Das ist seine Arbeit. Das ist, was er tut. Das ist, wonach er sich sehnt, dass wir ihm ähnlich werden. Und dann tun wir Dinge und Leute werden sagen, das ist wie Jesus. Weißt du, wie die mich früher genannt haben in der Lehre? Jesus. Ich wollte das nicht, aber die haben mich damit in Verbindung gebracht. Und haben gedacht, du, der ist im Glauben, der lebt da Dinge oder was weiß ich, das muss ja wie Jesus sein. Und habe ich noch ein paar Prophetien gegeben und dann haben die gedacht, so, das ist wie Jesus. Aber weißt du, letztendlich, was sie gesehen haben, ist, da gibt es einen großen Gott, den wir nicht verstehen können und vor dem wir auch Angst haben. Aber manche waren dann auch und die haben dann immer, die kamen dann immer oder wie auch immer. Aber das will Jesus durch uns machen. Er will Dinge durch uns freisetzen bei den anderen. Durch uns. Und weißt du, wenn wir Dinge erleben, wo wir sagen, warum ist das so? Das Wunder wird umso größer werden. Wir sind dazu geschaffen, um die Wunder Gottes sichtbar in diese Welt zu bringen. Sei doch das Wunder, das du bist. Wie auch immer. Danke, Herr, das war gut. Ich empfange gerade was. Oh, das war gut. Okay. Ich will noch ganz kurz bei den Leuten die Hände auflegen, dann werde ich weitergeben. Halleluja. Halleluja. Denkst vielleicht, okay, was hat das mit Gottes zu tun? Ich weiß nicht, aber es macht Spaß. Ja. Wow. Halleluja. Mm. Wow. Mm. Ja. Mm. Oh. Ja. Wow. Mm. Okay. Würde einer von euch noch beten vielleicht? Ich muss gerade weiter mich füllen lassen, das ist gerade so gut. Kannst du beten bis zum Standard? Das ist gut, super, danke.
Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du größer bist als unser Verstehen. Ich danke dir, dass du genau weißt, dass was wir brauchen. Dass wir lernen und verstehen, unsere Autorität, die du uns schon lange gegeben hast, auszuüben. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du treu bist und dass du zu deinem Wort stehst. Danke, Vater im Himmel, dass du uns bei der Hand nimmst und Schritt für Schritt mit uns gehst. Wir strecken unsere Hände aus nach dir, damit wir verstehen, wie geistliche Dinge abgehen. Ich danke dir, dass du den Ausweg geschaffen hast, egal wie groß der Sturm ist. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du sprichst, dass du immer noch derselbe gestern, heute und in Ewigkeit bist. Du änderst deine Meinung nicht. Du änderst das, was in deinem Wort steht, nicht. Sondern du stehst zu deinem Wort und willst uns benutzen. Ich danke dir dafür, dass du es nicht ohne uns machen willst, sondern dass du mit uns gehst. Danke, Vater im Himmel, dass du erfahrbar bist und dass du uns Mut machst und so einen kleinen Tritt gibst und sagst, Glaube, Glaube, Glaube nur. Danke, Vater im Himmel, wir haben einen mächtigen Gott. Halleluja. Ich segne euch mit ganz, ganz viel Glaubensmut für die kommende Woche, für die Stürme. Halleluja. Amen.